guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 16. März 2026. Ein Freiburger Sinto ist als Sohn von NS-Verfolgten im Jahr 2026 immer noch staatenlos. Vor einem Jahr wurde in Dortmund eine weitere Person von der Polizei erschossen, Nejib. Ihr hört ein Interview mit der Initiative Justice for Muhammad. Diesen Mittwoch ist der Tag der politischen Gefangenen und in Freiburg gibt es einen Infoabend zum Thema Solidarität. Und dann gibt es hier noch einige aktuelle Infos und Kommentare zur Kommunalpolitik. Soweit das Programm für die kommende Stunde. Am 11. März fand im Haus Weingarten eine Veranstaltung der Roma-Sinti-Geschichtswerkstatt Freiburg, der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, des Sinti-Vereins und des Roma-Büros mit dem Titel »Staatenlos heute« statt. Unter anderem sprach der 1968 als Sohn von NS-Verfolgten geborene Freiburger Sinto Friedrich Reinhardt. Wie alle in ein KZ oder Arbeitslager deportierten Roma und Sinti sowie Juden verloren seine Eltern im Nationalsozialismus die deutsche Staatsangehörigkeit. Obwohl es im Grundgesetz § 116 Absatz 2 heißt, Zitat, frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben. Zitat Ende. Dennoch gestaltet sich die Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft für die beschriebenen Personen im Einzelfall immer wieder sehr schwierig. Eindrücklich schilderte Friedrich Reinhardt, wie sehr die Staatenlosigkeit seinen Alltag erschwert.
Mein Name ist Friedrich Reinhardt. Ich bin 1968 in Freiburg geboren worden. Meine Eltern waren Arbeitslager, Konzentrationslager, sind dann staatenlos geworden. Meine Kinder auch alle staatenlos. Ja, heute bin ich. Also ich war zeitlang auch dann noch staatenlos und so. Meine Eltern sind dann deutsch, also mein Vater ist gestorben 1974. Meine Mama ist dann deutsch geworden, meine Schwester, meine jüngste Schwester dann auch noch. Aber die restlichen Geschwister von mir waren alle staatenlos. Die anderen haben geheiratet, sind dann deutsch geworden, die Schwestern, zwei, drei Stück. Die anderen sind staatenlos geblieben. Brüder von mir, alle staatenlos geblieben. Ja, ich bin heute Asylant. Also man hat mir den Pass weggenommen und hat mich als Asylant dann gemacht. Noch schlimmer. Jetzt muss ich sozusagen im Land, wo ich geboren worden bin, ja, wenn ich aus meiner Gegend raus will, wo ich wohne, muss ich nachfragen, ob ich das überhaupt darf, weil ich Angst haben muss, dass ich verhaftet wird. Und dann brauche ich alle drei Monate eine Aufenthaltsgenehmigung in dem Land, wo ich geboren worden bin. Ja, und ja, man behandelt mich, also ich kann es gar nicht erklären, manchmal bin ich echt verzweifelt. Echt, weil ich gehe in manche Ämter, die gucken mich an, dann erzähle ich denen zum Beispiel, was los ist. Ja, Reinhard, es tut uns leid, wir können nichts für sie machen. Ich wollte zum Beispiel Online-Banking machen bei der Sparkasse. Die haben mich angeschaut und gesagt, es tut mir leid, das können wir bei Ihnen nicht machen, weil Sie haben nur drei Monate Aufenthaltsgenehmigung. Ne? Und also ich darf,
kann ich. Jetzt,
ja, ich ja. Darf keine Schulden machen, ich darf nichts bestellen, ich darf gar nichts. Ja, ich darf nur mal einen Film im Fernsehen, ja, wenn ich einen Film angucken will. Ja, und ich will dann jetzt zum Tage mal mieten. Ne, und ich gebe dann von meinem Ausweis die ersten drei Nummern ein oder so. Dann heißt es sofort, geht nicht. Ja, also ich darf nur mal einen Film angucken, der 5 Euro kostet.
Hast du Duldung?
Ja, ja. Ich habe Duldung, ja, ja. Es ist Wahnsinn, wie man mich behandelt, ehrlich. Echt, ich muss für jeden Scheiß muss ich nachfragen. Und ich bin hier geboren und bevor ich also als Land geworden bin, war ich staatenlos und dann da habe ich fast alles machen dürfen. Also dann ist man auch anders mit mir umgegangen. Aber jetzt viel schlimmer. Ich war im Urlaub und alles. Ich habe ja überall reinschleichen müssen. Also wenn ich irgendwo erwischt worden wäre in den Ländern, wäre ich sofort verhaftet worden. Aber ich wollte halt auch in Urlaub gehen, alles und solche Sachen, na klar. Aber es ist, also statt es besser geworden ist, ist es schlimmer geworden.
Und diesen Antrag haben Sie schon mal gestellt?
Ja, es ist ja seit meinem 16. Lebensjahr, versuche ich Deutsch zu werden. Und das Schlimme daran ist, dann kommen die zu mir morgens um 7 Uhr und sagen zu mir, Reinhard, Sie sind vorläufig festgenommen wegen illegaler Einreise. Dann sage ich, was bin ich? Illegal eingereist. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr wollt, zeige ich euch meine Geburtsurkunde, ich zeige euch meine sämtliche Akte, was ich hier gebrochen habe. Ich habe Hauptstoffstoß, alles hier. Ne? Egal, mitkommen. Also dann war ich erstmal 4 Stunden in Abschiebungshaft. Ja?
Wohin?
Die hat mir das dann so erklärt, wenn ich jetzt noch dumm mache, dann können sie das so machen, dass ich deine Länder Geld gebe, ja, und die nehmen mich dann schon, aber gewisser Betrag.
In anderen Ländern?
Ja. Und dann habe ich ein bisschen Panik gekriegt, ehrlich gesagt, weil die sind da an dem Tag mit mir umgegangen. Wahnsinn. Echt. Und dann, bis ich dann kapiert habe, dass ich wirklich hier geboren worden bin, dann haben sich nochmal entschuldigt. Ja. Dann trugen sie mir dort den Pass in die Hand rein, habe dann 4 Monate oder 5 Monate kein Geld bekommen, nichts mehr. Ja, meine Wohnung bezahlt, ich war nicht versichert, gar nichts. Und dann habe ich gedroht mit der Bayerischen Zeitung. Und dann haben sie gesagt, wenn sie das machen, dann kriegen sie gar nichts mehr.
Ja.
Und ja, also die haben es mir richtig
gegeben.
Ja, sozusagen, ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, heute, da ich zeige doch nicht mal meinen Ausweis vor, wenn mich Polizei kontrolliert. Ich nehme meine AOK-Karte raus und zeige denen meine AOK-Karte und die lassen mich dann in Ruhe. Wenn ich meine Duldung raus, kann ich davon ausgehen, dass ich sowas verhaftet werde und missen muss.
Ja. Echt?
Ja.
Nochmal mehr.
Weil die Grenze dann von, ich sage dann ja, die müssen dort und dort wohnen und da müssen sie auch sein. Ja. Und Mann, ich muss ja auch mal irgendwo hin. Ne? Und ich kann den ständig nachfragen, ob ich das mache oder darf, warum man mir die Duldung gegeben hat.
Ja,
die sind einfach gekommen und haben meinen Ausweis mir mitgenommen, also mein staatloser Ausweis, und habe mir erzählt, dass ich die ganze Zeit illegal in Deutschland war, weil ich keine Aufenthaltsgenehmigung gehabt habe. Habe ich gesagt, Leute, ich bin hier geboren, aber was brauche ich Aufenthaltsgenehmigung? Die andere habe gebraucht, ich habe aber nie einen Brief bekommen von denen oder so. Und ja, und dann plötzlich hat mir dann, wo ich dann das dann weggenommen wurde, hat mir dann das Jobcenter angeschrieben und die wollte dann von mir 120.000 Euro haben, ja, weil ich illegal in Deutschland war und sie mir dann meine Wohnung bezahlt haben und das ganze Zeug drum und dran. Ja, das wollte ich alles wieder zurück, ja, weil ich das einfach sozusagen geklaut habe, ne? Wie ich das Recht nicht gehabt habe, um das Geld zu nehmen und so. Ne? Also dann, jetzt bekomme ich Asylbewerbergeld, ja. Und ich werde halt genauso behandelt wie Asylbewerber. Ja, zum Beispiel meine Schwester, die hatte zum Beispiel keine Aufenthaltsgenehmigung gehabt, wollte die Aufenthaltsgenehmigung verlängern, ging zum Amt, da hat man dann entdeckt, dass sie Schulden hat, also dass sie 600 Euro zahlen muss, und dann hat man sie sofort verhaftet, weil sie keine Aufenthaltsgenehmigung gehabt hat. Also sie hat, weil sie die Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert hat, eine Strafe bekommen für 600 Euro und der Haftbefehl war schon draußen. Da hat man meine Schwester verhaftet, mit 71 Jahren. Und wir sind dann hingegangen und haben sie ausgelöst, weil schon wäre sie, ich glaube, 60 Tage ins Gefängnis.
Und
71. Ja. Und das nur wegen sowas. Und sie ist hier geboren, ja, und alles drum dran noch, ne? Also, ja. Also ich und meine Brüder, wir haben alles versucht, ja, am Anfang so. Also ich habe mit 16 das erste Mal versucht, von der Schule aus, meinen Ausweis zu bekommen, weil es Kaiser hat, mit 16 Schule und Ausweis und so das ganze Zeug damals, und da habe ich es probiert. Und da hat man mir dann vorgeworfen, weil ich mit 14 mal ein Mofa unterschlagen habe, ja, aber Mofa gefunden und bin damit rumgefahren, bin erwischt worden. Und das war der Grund, wieso ich meinen Ausweis nicht bekommen habe, zu der Zeit. Und so ging es dann die ganze Zeit. Man hat ständig Gründe gesucht, um mir etwas zu geben. Also, und wenn ich mal wirklich böse geworden bin, da hat man mich gleich gedroht.
Ja.
Gell, da hat man mir gleich wirklich ehrlich gedroht, also dann, dass ich dann keinen Ausweis mehr gar nichts kriege und dass mir dann mein Geld gestoppt wird. Und Arbeit habe ich auch keine bekommen durch das. Ja, Großeltern sind auch hier geboren. Ja. Kann ich alles nachweisen.
Ein Mitarbeiter der Freiburger Staatsangehörigkeitsbehörde, der ebenfalls an der Veranstaltung teilnahm, erklärte, dass sie gerade dabei seien, sich um solche Fälle wie den von Friedrich Reinhardt zu kümmern. Alexander Kramer von der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus erklärte, dass es in Freiburg wenigstens ansprechbare und aufgeschlossene Mitarbeiter bei der Verwaltung gebe, das sei in anderen Städten noch viel schlimmer. Aus Sicht der Betroffenen, das wurde am Abend klar, dauert aber auch in Freiburg alles weiterhin viel zu lange. Wir werden weiter über das Thema berichten. Am 14. März 2025 wurde Necip Boubacar von der Dortmunder Polizei bei einem Einsatz vor seinem Wohnort erschossen. In Scharnhorst hat sich eine nachbarschaftliche Initiative gebildet, die an ihn erinnern möchte. Der Solidaritätskreis Justice for Mohammed unterstützt die Angehörigen und klärt über tödliche Polizeigewalt, insbesondere in Dortmund, auf. Radio Dreieckland sprach mit Alex vom Soli-Kreis über die Trauerhilfe und ein Ende der Polizeigewalt.
Ich spreche mit Alex vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed. In diesem Beitrag wird es um Polizeigewalt und Tötung gehen, also Menschen, die diese Themen sensibel gegenüber sind, sollten dem bewusst sein. Die Gruppierung Solidaritätskreis Justice for Mohammed fordert Gerechtigkeit für den von der Polizei getöteten Mohammed Lamin Dramé aus Dortmund. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde in Dortmund ein weiterer Mensch von der Polizei getötet, nämlich Necip B. Und der hatte an seinem Todestag mehrere epileptische Krisen und wurde nach Eintreffen des Krankenwagens dann durch einen Polizisten erschossen. Was verbindet denn die Tötung von Mohammed mit der von Necip? Wo sind da die Überschneidungspunkte, die ihr auch als Soli-Kreis da seht, weil ihr euch mit in die Orga einbringt?
Unsere Gruppe hat sich ja gegründet, weil in Dortmund vor 3,5 Jahren PolizistInnen aus der berüchtigten Wache Nord den jungen Mohammed Lamin Dramé in einer psychischen Krise erschossen haben. An diesem Fall, an diesem Einsatz gab es viele, viele Probleme und Dinge, die so niemals hätten passieren dürfen. Vor allem natürlich, dass die SozialarbeiterInnen in der Jugendhilfeeinrichtung, in der Mohammed gelebt hat, die Polizei gerufen haben, weil sie Hilfe für Mohammed organisieren wollten und vor allem ihn in einer selbstgefährdenden Situation davor beschützen wollen, dass er sich selbst schadet. Und dann kam die Polizei und hat ihn selbst getötet. Das ist natürlich unfassbar, dass sowas passiert. Damals war das Entsetzen und auch das Mitgefühl und die Solidarität in unserem Stadtteil der Dortmunder Nordstadt und auch weit darüber hinaus sehr, sehr groß und ist es noch. Und wir haben dann über das Jahr 2024 den Gerichtsprozess begleitet, der über das ganze Jahr hinweg gegen immerhin 5 der PolizeibeamtInnen stattgefunden hat, die an diesem tödlichen Einsatz beteiligt waren. Der Schütze, der Einsatzleiter und noch andere, die auch Zwangsmittel gegen Mohammed ausgeübt haben. Es stimmt natürlich, dass wir mit der Aufklärung, mit der Forderung und dem Kampf um Aufklärung in Mohammeds Geschichte schon alle Hände voll zu tun haben und auch in diesem Fall noch lange keine Gerechtigkeit da ist. Das ist ja unser Motto, Justice for Mohammed. Wir sehen das ganz klar so, dass dieses Ziel nicht erreicht ist. Also überhaupt nicht durch den Gerichtsprozess, der mit 5 Freisprüchen geendet hat, aber auch nicht in der Stadtgesellschaft, auch nicht politisch im kleinen und im großen Rahmen. Es gibt noch sehr, sehr viele offene Fragen und auch ganz viel, das getan werden muss. Nicht zuletzt geht es ja bei tödlicher Polizeigewalt zum einen ums Gedenken und Erinnern an die getötete Person, zum anderen aber auch um die lebenden Angehörigen und darum, die zu unterstützen, ihre Forderungen und Wünsche zu verstärken und gemeinsam umzusetzen. Jetzt gerade geht es zum Beispiel uns darum, das Bleiberecht für Sidi und Lassana, 2 Brüder von Mohammed, in Dortmund zu erkämpfen, die eigentlich als Nebenkläger dem Prozess teilhaben sollten. Denn im Prozess steht noch eine Revision aus, trotzdem sollen sie aber jetzt schon ausgewiesen werden. Und wir kämpfen darum, dass die Stadt Dortmund sich dafür einsetzt und die Ausländerbehörde umsetzt, dass die beiden bleiben können. Nicht nur bis diese Revision, also bis der juristische Prozess komplett abgeschlossen ist, sondern auch darüber hinaus. Wir sehen das als eine Form oder einen kleinen Teil von Gerechtigkeit, dass die beiden Brüder sozusagen an Mohammeds Stelle einen Teil oder eine Art von dem leben können hier in Deutschland, das Mohammed sich erhofft hat und für das er übers Mittelmeer nach Europa geflohen ist und in Deutschland und in Dortmund auch konkret gesucht hat. Also die Geschichte dieser Stadt und die Geschichte dieser Familie sind so verstrickt, dass die Familie findet und auch wir finden, dass die Familie hier bleiben können sollte, wenn sie das möchte. Nichtsdestotrotz haben wir seit jetzt einem Jahr ein enges Verhältnis zu den Angehörigen von Necip Boubacar aus Scharnhorst aufgebaut. Denn kurz nachdem in Mohammeds Fall der Gerichtsprozess mit Freisprüchen geendet hat, wurde in Dortmund schon wieder jemand von der Polizei erschossen. Und sie sind auch nicht die beiden einzigen, sondern in diesen Jahren jetzt, in den 3,5 Jahren seit der Tötung von Mohammed, sind insgesamt 4 Menschen von der Dortmunder Polizei getötet worden. Neben Mohammed und Necip noch der wohnungslose André in der Dortmunder Innenstadt und eine Person in Dortmund-Dorstfeld, deren Namen wir gar nicht kennen. Diese 4 Fälle verbindet, dass alle Personen in gesundheitlichen Ausnahmezuständen waren, dass sie sich in sozialen oder gesundheitlichen Krisen befanden und dass sie Hilfe gebraucht hätten. Denn in allen Fällen hat es damit geendet, dass die Polizei sie erschossen hat. Das sind natürlich Situationen und auch Positionen, gesellschaftliche Positionen, in denen sich alle 4 befunden haben, die was mit verschiedenen Marginalisierungen zu tun haben, die was mit Prekarität zu tun haben und eben damit, dass die Polizei diese Arten von Situationen nicht anders als mit massiver Gewalt beantworten kann. Und ähnliches auch, dass im Anschluss die Angehörigen oft sehr, sehr alleine sind mit ihrer Trauer, mit ihrem Wunsch nach Aufklärung, mit auch der Richtigstellung von rassistisch aufgeladenen oder opferfeindlichen Narrativen. Von Necip zum Beispiel, um den es ja jetzt gerade heute und an diesem Wochenende besonders geht, hat die Polizei in einer Pressemeldung kurz nach der Tötung als Randalierer gesprochen. Dem haben all seine Angehörigen, die auch dem Einsatz beigewohnt und ihn selbst erlebt haben, stark widersprochen. Das scheint kein Zufall zu sein, dass die Polizei oft solche Narrative bedient, nachdem sie Menschen getötet hat. Und oft hat sich im Nachhinein rausgestellt, so war es auch bei Mohammed, stimmte das überhaupt nicht. Also die Vorstellung von so einem aggressiven Angreifer hat sogar das Gericht in Mohammeds Fall dann als falsch herausgestellt. Es hat aber trotzdem nicht für eine Verurteilung gereicht. Jetzt hatten wir also als Soli-Kreis schon Erfahrungen gesammelt und Expertisen und Analysen auch gesammelt über diese Situation, über die Situation von Angehörigen nach tödlicher Polizeigewalt. Und so ist diese eigentlich sehr schöne, wenn auch natürlich aus einer tragischen Grund bestehende Verbindung zu dem Solidaritätskreis in Scharnhorst entstanden. Und wir unterstützen die Initiative, also diese Nachbarinnenschaft, dabei morgen an dem ersten Jahrestag der Tötung von ihrem Partner, Freund, Nachbarn Necip eine Gedenkveranstaltung am Ort der Tötung, nämlich vor seinem Wohnhaus zu veranstalten.
Was ist bei eurem Gedenken an Tote durch Polizeigewalt und durch die, in eurem Fall, Dortmunder Polizei für das politische und das gesamtgesellschaftliche Verständnis vielleicht so wichtig? Was sind da Punkte, die man besonders ins Rampenlicht rücken möchte mit eurer Arbeit?
Ein Erleben von so massiver Gewalt und auch ein Bezeugen von so massiver Gewalt ist ja ein Erlebnis von krasser Ohnmacht. Und was wir deswegen in der Unterstützung von Angehörigen versuchen, ist, die Betroffenen ins Zentrum zu rücken, ihnen Angebote zu machen und ja ihre Forderungen und Wünsche zu verstärken. Das bedeutet bei Gedenkveranstaltungen, das mussten wir auch lernen oder lernen das auch weiter, dass wir eben nicht unbedingt unsere Vorstellung von, wie man trauert und wie ein Gedenken abgehalten wird, so umsetzen, sondern dass wir versuchen, das gemeinsam zu erarbeiten. Das ist ja insbesondere jetzt im Kontakt mit der Familie Dramé aus dem Senegal eine total produktive Lernerfahrung gewesen, weil unsere so weiß-christlichen Ideen von Trauer gar nicht unbedingt das waren, was die Familie von Mohammed sich wünscht und wünschte. Und im Fall jetzt des Gedenkens von morgen heißt es, dass Musik eine große Rolle spielt, weil sie das in Necips Leben und in seiner Familie und seinem Umfeld eine große Rolle gespielt hat. Und dass wir versuchen, ein Gedenken zu machen, wie die NachbarInnen in dieser Straße und in diesem Stadtteil sich das wünschen. Dass auch andere Menschen die Möglichkeit haben, da Redebeiträge zu machen. Dass wir versuchen, eben das mit Fürsorgearbeit zu unterstützen. Und vor allem auch versuchen, eben das, was Angehörige, was die FreundInnen von Nijib in die Welt tragen möchten, dass wir das auch verstärken, so wie hier.
Insbesondere möchte ich da vielleicht noch dazu einordnend sagen, dass gerade auch die Trauer nach der Tötung von Nijib für die Angehörigen schwierig war, weil bestimmte Prozesse rund um was passiert mit dem Leichnam von Nijib sehr schwierig waren und dass sehr viel Unsicherheit auch stattgefunden hat und sehr viel Unsicherheit durch die Erklärung von Beisetzung und Trauer im Allgemeinen einfach gestreut wurde.
Anders als in dem Einsatz gegen Mohammed hat ja die Staatsanwaltschaft leider die Entscheidung getroffen, die gegen die Beamtin, die Nijib erschossen habe oder an dem Einsatz beteiligt waren, keine Anklage zu erheben. Das heißt, der juristische Weg, auch wenn der vielleicht gar nicht besonders hoffnungsvoll ist, war grundsätzlich versperrt. Es wird jetzt noch eruiert, ob es vielleicht doch einen Prozess oder eine Anklage geben wird, aber erstmal gibt es die nicht. Und das andere ist, dass, wie eine nahestehende Person von Nijib sagt, der Körper von Nijib gegen ihren Willen abgeschoben wurde, obwohl Nijib 30 Jahre lang die deutsche Staatsbürgerschaft hatte und lange hier gelebt hat und es auch den Wunsch gab, dass er hier beigesetzt wird, auch das finanziert worden wäre. Also wurde sein Körper in sein Herkunftsland Tunesien überstellt, was natürlich das sehr viel schwieriger macht, hier auch zu trauern, einfach weil es diesen Gedenkort, Grab nicht gibt hier.
Was sind so Forderungen, Wünsche, die nicht nur durch euch verstärkt werden von den Angehörigen, aber auch in der Arbeit im Soli-Kreis, um zu zeigen, naja, politisch kann die Situation, was Polizeigewalt angeht, verbessert werden. Was sind da eure Forderungen und vielleicht auch Wünsche?
Also in der Situation jetzt, in der es eben diese massiv vielen Geschichten von polizeilichen Tötungen und auch nicht tödlicher Polizeigewalt gibt und Angehörige und Betroffene damit jetzt gerade leben müssen, wünschen wir uns natürlich einen respektvollen und ja ernstnehmenden Umgang mit Betroffenen und Angehörigen, Raum und Ressourcen für Erinnern und Gedenken und eine tatsächliche Aufklärung. Und auch, dass Angehörige nicht alleine die Aufgabe tragen, ihrer getöteten Familienangehörigen oder FreundInnen zu erinnern und gedenken, sondern dass NachbarInnenschaften, dass Stadtgesellschaften und dass wir als Gesamtgesellschaft sie erinnern und auch die Trauerarbeit ein Stück weit gemeinsam leisten, soweit es geht. Und es geht auch um ganz konkrete materielle Sachen, wie es jetzt eben bei den Brüdern von Mohammed ums Bleiberecht geht. Für jetzt und die Zukunft geht es natürlich darum, weitere Polizeitötungen zu verhindern. Es geht darum, dass keine weitere Person dieses Schicksal erleben sollte, dass Mohammed, dass André, dass Nijib, aber dass ja auch viele, viele Menschen in Deutschland und in der ganzen Welt erleben, dass sie durch staatliche Gewalt ihre Leben verlieren. Viele, viele Leute, die das hören, kennen sicher viele auch dieser Geschichten und einige der Namen. Uns ist total wichtig, gegen dieses Einzelfall-Narrativ anzukämpfen. Es gibt hunderte Namen, die jahrzehnteweit zurückreichen in der Geschichte, die zum Beispiel bei Death in Custody extrem gut dokumentiert sind. Von ganz bekannten Fällen wie dem von Uri Jallo, der 2006 in Dessau von Polizisten ermordet wurde, über jetzt jüngere Fälle von Polizeigewalt und tödlicher Polizeigewalt bei Abschiebungen in Asylunterkünften und in allen möglichen Lebenssituationen. Ich will zum Beispiel nochmal von dem Fall Birik Armin F. und dessen Geschichte erzählen, der in Frankfurt vom SEK in den Kopf geschossen wurde und von Ibrahima Barry, der in Mülheim an der Ruhr von Polizisten getötet wurde. Alle diese Fälle, jeder einzelne Einsatz, jeder einzelne Tod wäre vermeidbar gewesen. Alle diese Personen könnten heute noch leben, alle Angehörigen könnten ihre lieben Menschen noch haben, wenn die Polizei nicht aggressive Gewalt angewendet hätte. Und das heißt auch, um diese Tode in Zukunft zu verhindern, braucht es andere Mittel als die Gewalt der Polizei, um mit Krisensituationen, um mit Konflikten, um mit gesundheitlichen Krisen oder sozialen Problemen umzugehen. Insbesondere in psychischen Ausnahmen oder psychosozialen Ausnahmesituationen und Krisen braucht es andere Institutionen als die Polizei, um Menschen zu helfen. Wir als abolitionistische Gruppe sagen natürlich auch, dass die Polizei entwaffnet gehört und dass die Gelder, die in repressive Maßnahmen gegen Menschen gesteckt werden, in soziale Maßnahmen gesteckt werden, die Menschen helfen, gut durch ihr Leben zu kommen, Konflikte gemeinsam zu bewältigen und mit weniger Gewalt zu leben. Und um das zu realisieren, muss die schlimmste Form der Gewalt, die Staatsgewalt ist, uns in Ruhe lassen. Und wir müssen uns diese Räume erkämpfen. Nur so können wir dafür sorgen, dass Menschen wie Mohammed, Menschen wie Necip ihre Leben behalten.
Das sagt Alex vom Soli-Kreis Justice for Mohammed, die Gerechtigkeit für alle Polizeigewaltsbetroffene fordern. Vielen Dank.
Dankeschön.
Diesen Mittwoch, am 18. März, ist der Tag der politischen Gefangenen. Anlässlich dessen lädt die Rote Hilfe Freiburg am Mittwoch ab 18 Uhr ins Strandcafé auf dem Kreta-Gelände in Freiburg ein. Es wird das Briefeschreiben an Gefangene vorgestellt und Infos zu den Verfahren rund um Antifa Ost, Dresden, Budapest-Komplex in Düsseldorf und Maya geben. Über den 18.3. haben wir mit RDL-Redakteur Thomas gesprochen.
Warum ist der 18. März der Tag der politischen Gefangenen?
Woran knüpft die Rote Hilfe mit ihrer Aktion des Tages des politischen Gefangenen an? Zum einen an 1848, an die Revolution in Deutschland, eher bürgerlich, aber es gab auch damals schon zahlreiche politische Gefangene im Zusammenhang mit den Barrikadenkämpfen. Dann 1871 mit der Pariser Kommune, 18. März, auch ein ganz wichtiger Tag, ein zentrales Symbol, ja nicht nur für politische Gefangene, sondern überhaupt für die revolutionäre Arbeiterinnenbewegung. Und dann hat in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also 1920, in den 20er Jahren, die Internationale Rote Hilfe, eine Vorläuferorganisation der heutigen Deutschen Roten Hilfe, den 18. März offiziell zum Internationalen Aktionstag für politische Gefangene erklärt. Und Ziel war es, weltweit Solidarität mit inhaftierten Revolutionärinnen, damals natürlich auch ganz wichtig die Kommunistinnen, aber es gab auch ganz starke anarchistische Bewegungen, also mit all diesen Menschen, die aus den politischen Spektren von staatlicher Seite verfolgt werden, dass die nicht vergessen in den Kerkern, ja letztlich vor sich hindämmern und dann auch sterben, sondern dass immer wieder an sie erinnert wird. Und da wurde dann der 18. März ganz stark gemacht. Dann wurde im Dritten Reich die Rote Hilfe bekanntermaßen zerschlagen, wie alle linke Strukturen und Organisationen. Und seit den 70ern hat dann die Rote Hilfe das hier in Deutschland wieder belebt. Und seitdem finden immer am und um den 18. März herum in Deutschland Veranstaltungen statt und so eben auch am 18. März kommende Woche hier in Freiburg.
Es gibt also eine lange Geschichte. Was ist für dich heute ein politischer Gefangener, eine politische Gefangene?
Politische Gefangene, ja, das ist ja so ein umstrittener Begriff. Ich habe selber auch mal einen Aufsatz zu dem Thema geschrieben und mich so ein bisschen dagegen ausgesprochen, so eine extreme Trennung zwischen sozialen und politischen Gefangenen durchzuführen. Aber die offizielle Geschichte ist halt eben, politische Gefangene sind die Menschen, die aufgrund ihres politischen Engagements in Konflikt mit Staat und Justiz geraten sind und deswegen in den Knast gelandet sind. Denken wir in den 70ern, da haben wir die revolutionären Kräfte der Roten Armee-Fraktion, der revolutionären Zellen. Wir haben das Komitee, die mal versucht haben, in Berlin ein Abschiebegefängnis zu sprengen. Und wir haben ganz aktuell, darauf hast du ja einleitend hingewiesen, die Antifa-Ost-Verfahren, das Budapest-Verfahren und das Verfahren gegen Maya. Also junge, insbesondere junge Antifaschistinnen, die auf der Straße so der Vorwurf der Generalbundesanwaltschaft den Kontakt mit Neonazis gesucht und diese körperlich verletzt haben sollen. Und da sitzen ja ganz viele Menschen im Gefängnis. Ganz bekannt ist ja der Fall Maya, die in Ungarn dort seit über einem Jahr seit 2 Jahren unter menschenunwürdigen Bedingungen inhaftiert ist und denen allen vorgeworfen wird, wie gesagt, Neonazis misshandelt zu haben. Und das ist halt eben aus Sicht der Roten Hilfe ein politisches Engagement, nämlich Menschen, die Faschisten sind, sie auf der Straße zu stellen.
Heißt aber, du persönlich würdest dich eher dagegen aussprechen, eine solche strikte Trennung zwischen politischen und sozialen Gefangenen zu machen?
Für die Organisation von Solidarität ist so eine Differenzierung im Alltag mit Sicherheit praktikabel. Und was verbindet uns mehr mit Menschen, als wenn wir bestimmte Ideale und Überzeugungen teilen? Das ist natürlich auch immer ein starkes Moment für Menschen, sich hier zu engagieren. Aber ich freue mich auch deshalb darüber, dass das ein bisschen aufgeweicht wird, auch bei der Roten Hilfe, weil dort dann auch mitunter die sozialen Gefangenen mehr in den Blick kommen und auch da eine gewisse Unterstützung erfahren. Diese Hyperfragmentierung in Kleingruppen und Kleinstgruppen empfinde ich im Alltag ein bisschen hemmend, aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass viele Menschen es einfach stärker finden, sich für einen Menschen zu engagieren, der ins Gefängnis gelandet ist, weil er ein politisches Ideal verfolgt oder dem nachanhängt, als, keine Ahnung, einfach nur so sich selber bereichern möchte zum Beispiel.
Du warst selber lange Jahre im Knast, fast 28 Jahre hatte der 18. März da für dich und andere Inhaftierte eine Bedeutung?
Der 18. März ist für die Gefangenen nicht nur aus dem politischen Bereich, sondern auch die aus dem nicht-politischen Bereich, die davon erfahren, ein ganz wichtiger Tag. Denn an diesem Tag wird nochmal ganz besonders auf die Situation von Inhaftierten hingewiesen. Und hier, denke ich, ist auch die Strahlkraft des Tages der politischen Gefangenen nicht zu unterschätzen. Denn an und um diesen Tag herum finden Aktionen statt, an denen auf die Situation von Gefangenen hingewiesen wird. Wie gesagt, primär auf die Situation von politischen Gefangenen, aber davon profitieren auch soziale Gefangene. Denn die Lebensbedingungen in den Gefängnissen in Deutschland unterscheiden sich in vielen Bereichen nicht wesentlich, wenn wir politische und soziale Gefangene ins Eins nehmen. Es gibt immer mal wieder Sonderhaftbedingungen, heute nicht mehr ganz so streng wie in den 70ern. Heute in Deutschland haben Sonderhaftbedingungen am Anfang zum Beispiel Leute aus der Antifaustbewegung zu spüren bekommen. Das heißt, sie wurden tagelang, Tag und Nacht überwacht. Da stand dann saß eine Sitzwache vor der Zelle, Kameraüberwachung, Verlassen des Haftraumes, nur in Hand- und Fußketten. Das ist so ein Sonderprogramm, das soziale Gefangene in der Regel nicht gewärtigen müssen. Wir haben die Sonderhaftbedingungen für Daniela Klette, die heute noch fortgelten. Aber der 18. März ist deswegen ein ganz starkes Signal an die Gefangenen, alle Gefangenen, nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus. Ihr werdet gesehen, ihr seid nicht vergessen, ihr seid nicht allein. Und da draußen sind Menschen, die einen Blick auf euch haben und die Haftbedingungen, unter denen ihr ja auch oft extrem leidet, publik machen und den Menschen auch draußen zur Kenntnis bringen.
Das leitet über auch zu meiner nächsten Frage. Am Mittwoch soll auch das Briefeschreiben an Gefangene vorgestellt werden. Wie wichtig ist das nach außen kommunizieren per Brief für Gefangene?
Genau, und hier wieder das, was ich vorhin gesagt habe, politische und soziale Gefangene in eins gedacht. Es ist für alle Gefangenen existenziell wichtig. Die allermeisten Gefangenen, insbesondere aus dem sozialen Bereich, bekommen gar keine Post. Sie bekommen vielleicht mal Post vom Anwalt oder vom Gericht. Das ist jetzt nicht Post, auf die man sich sehr freut. Und da gerät dann schnell so ein Gefühl in den Vordergrund, vergessen und verloren zu sein. Und das schlägt sich ja dann auch nieder auf die Stimmung, auf die Fähigkeit, die Haftsituation zu überstehen. Wenn wir jetzt auf die Antifa-Ost-Gefangenen schauen, die aus dem Budapest-Verfahren, wenn wir auf Maya schauen, da gibt es eben maßgeblich initiiert durch die Rote Hilfe, die nicht nur am 18. März, sondern auch schon an anderen Tagen zuvor, in den Jahren zuvor und auch weiterhin entsprechende Briefschreibeaktionen macht. Das hilft diesen Gefangenen enorm. Also ich habe selber Kontakt mit einigen und sie berichten, wie kraftspenden es ihnen für sie ist, wenn sie aus der ganzen Bundesrepublik, teilweise auch aus dem Ausland, Postkarten und Brief bekommen. Denn in der Zelle ist der Mensch auf sich alleine zurückgeworfen. Da ist eine dicke Stahltüre ohne Klinke innen. Wir haben ein dickes Stahlgitter. Man sieht die Welt eigentlich nur noch durch Gitter. Und da kann tatsächlich das Gefühl aufkommen, alleine und verlassen zu sein. Aber wenn dann die Schießerinnen kommen und bringen dann einen ganzen Umschlag voll mit Postkarten und Briefen, dann geht einem regelrecht das Herz auf. Und um auf mich zurückzukommen, ja, ich saß einige Jahre in Haft. Auch mir ging jeden Tag das Herz auf. Nicht, wenn ich den Schließer gesehen habe, sondern wenn ich gesehen habe, was er oder sie in der Hand gehalten hat, nämlich die Post von draußen. Das ist nicht nur ein Zeichen, nicht vergessen worden zu sein, sondern es bietet einfach auch eine ganz wichtige Form der geistigen Anregung und des Austauschs mit der Welt vor den Mauern, in die ja alle Gefangenen idealerweise auch wieder zurückkehren.
Nochmal zu den politischen Gefangenen. Wer sind aktuell die politischen Gefangenen in den deutschen Knästen? Unter anderem hast du schon das Antifa-Ost-Verfahren angesprochen. Wer sind noch so politische Gefangene aktuell?
Also der Antifa-Ost- und Budapest-Bereich hat nochmal einen ganz starken, leider Aufschwung gebracht, was die inhaftierten Zahlen angeht. Sonst haben wir einen Großteil von Menschen aus dem kurdischen Bereich, hier mit der PKK oder JPG, die da gnadenlos, trotz aller Verhandlungen, die in der Türkei zwischen der PKK und der Regierung dort folgen, in Deutschland wird rigoros weiter eingeknastet, weggesperrt, harte Urteile gesprochen. Wir haben aktuell, wenn wir in die Untersuchungshaft gucken, Menschen, die unter dem Stichwort Ulm 5 firmieren. Sie sollen ein israelisches, der Waffenindustrie zugerechnetes Unternehmen besucht haben. Wir hatten das Zündlumpenverfahren oder immer noch, das ist noch anhängig, aber da waren zwei anarchistische Genossinnen in Bayern inhaftiert unter dem Vorwurf, bestimmte Straftaten gebilligt zu haben. Das ist so das Spektrum.
Wir hatten es angesprochen, es soll bei der Veranstaltung Infos auch um Antifa Ost, Budapest Komplex und Maya geben. Vor welchen Herausforderungen, das sind ja teilweise sehr, sehr lange Verfahren, vor welchen Herausforderungen stehen in diesen Verfahren die Solidaritätsbewegungen?
Es ist für alle Solidaritätsstrukturen eine enorme Herausforderung, jetzt aktuell ja zwei Großverfahren, einmal das in Düsseldorf und einmal das in Dresden, kontinuierlich zu begleiten. Es sollen ja immer oder wollen immer Menschen im Gerichtssaal vor Ort sein, um einfach ihren Genossinnen, ihren Freundinnen, ihren Angehörigen, die da auf der Anklagebank und in Untersuchungshaft sitzen, durch ihre Anwesenheit Kraft zu spenden. Es soll aber auch immer Transparenz geschaffen werden. Also das sind Menschen, die in beiden Prozessen jeden Prozesstag, und das sind in der Regel zwei Prozesstage pro Woche, und die sind terminiert mindestens bis dieses Jahr, im Dresdner Fall auch bis nächstes Jahr, darüber zu berichten, was dort geht, die also dort mitstenografieren gewissermaßen, um dann auf zum Beispiel in die Media, aber auch den anderen einschlägigen Websites über den Prozessverlauf zu berichten, damit es also nicht so eine Art Geheimverfahren ist, was es ja nicht ist. De facto ist es ja ein öffentliches Verfahren. Aber die große Öffentlichkeit in Form von hoher Medienpräsenz und Zuschauerinnenpräsenz, die ist nur ganz selten zu beobachten. Ich war bei beiden Prozesseröffnungen da, in Düsseldorf und in Dresden, und da waren die Zuschauerinnenbänke voll. Aber schon einen Tag später, schon den zweiten Tag und den dritten Prozesstag später, tröpfelte dann auch nur noch die Zuschauerinnenschaft, weil es geht ja nicht nur darum, dass linke Aktivistinnen den Prozess besuchen, sondern dass auch Menschen darüber hinaus vielleicht politisiert werden, dass Menschen darüber hinaus einen Blick für die Gefährlichkeit der Neonazi-Bewegung bekommen. Denn in diesen Verhandlungen wird ja zwar die angebliche Verantwortlichkeit der dort Angeklagten verhandelt, aber es geht darum, dass dort die hohe Gewaltbereitschaft der Neonazi-Szene aufgezeigt wird, und zwar sehr detailliert. Da kommen führende Neonazis, die dann aussagen müssen und die dann auch befragt werden zu ihrer eigenen Militanz. Da können sie dann in der Regel die Aussage verweigern. Aber wie gesagt, das alles zu stemmen mit Informationsveranstaltungen, mit Informationsständen, ist für alle Menschen körperlich, psychisch und finanziell eine große Herausforderung.
Abschließend, ist mit der stetigen Rechtsentwicklung der Gesellschaft perspektivisch noch mit mehr politischen Gefangenen zu rechnen?
Du hast vor über 10 Jahren mit einem Genossen der Roten Hilfe ein Interview geführt, genau zu diesem Thema. Und er hat damals schon gesagt, er rechnet mit weiteren Zunahmen von Gefangenen. Er hat damit recht gehabt. Und jetzt über 10 Jahre später kann auch ich an dieser Stelle nur sagen, ja, leider. wird in den nächsten Jahren die Zahl der politischen Gefangenen, aber auch die Zahl der Gefangenen überhaupt steigen. Denn wir haben in der AfD und auch in der CDU, aber auch in Teilen der SPD und den Grünen, eine hohe Straf- und Verfolgungswut. Und das wird dann nicht nur den Bereich der politischen Justiz und Verfolgung betreffen, sondern auch den der sozialen Gefangenen, sodass wir leider weiter mit steigenden Gefangenenzahlen rechnen müssen.
Der 18. März ist der Tag der politischen Gefangenen. Anlässlich dessen lädt die Rote Hilfe Freiburg am Mittwoch ab 18 Uhr ins Strandcafé auf dem Greta-Gelände in Freiburg ein. Es wird das Briefeschreiben an Gefangene vorgestellt und Infos geben zu den Verfahren rund um Antifa-Ost, Budapest-Komplex und Maya. Und es wird auch ein Input geben von RDL-Redakteur Thomas. Wir haben mit ihm über diesen Tag der politischen Gefangenen gesprochen.
Die Sprachintegrationsstreichungen von Innenminister Dobrindt kosten Freiburg 1,6 bis 1,9 Millionen Euro. Eine Meldung aus dem Migrations- und Integrationsausschuss am 12. März.
Die vom Gemeinderat eingestellten Mittel von 150.000 Euro zur Fortsetzung von immerhin 100 Plätzen in den berufsqualifizierenden B2-Sprachkursen sollen nun vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. März dem Doppelhaushalt eingelegten Sperrvermerk aufheben lassen. Zugleich wurde von Herrn Steiner vom Amt für Migration und Integration das ungefähre Schadensniveau der ausdrücklich von den lokalen Ratsnazis als Remigrationshilfe begrüßten Dobrindt-Streichung auf 1,6 bis 1,9 Millionen Euro beziffert.
Wir werden da sicher zusammen was machen im Haushalt oder wahrscheinlich erst im Haushalt. Ich hätte aber gerne die Frage an dich, kann man so eine Zahlen sagen oder kann man so ungefähr sagen, wie viel fällt denn eigentlich tatsächlich weg?
1,6 bis 1,9 Millionen. Wir müssen uns an dieser Stelle für die schlechte Tonqualität entschuldigen. Allerdings waren die Audioanschlüsse der Presseplätze nicht freigeschaltet, sodass aus den Raumlautsprechern aufgenommen werden musste. Im Ergebnis wird also die Aufhebung des Sperrvermerks nur ein Bruchteil der reaktionären Politik von Dobrindt kaschieren können. Dies ist umso bitterer, als eine Nachsteuerung der Kursplätze gerade beim Spracherwerb von zugewanderten Frauen angelaufen ist. Unter Top 1 wurden auch die Ergebnisse des 2023 gestarteten Jobturbos präsentiert. Die Freiburger Struktur der Zusammenarbeit Bundesagentur, Jobcenter und AMI wurde allseits gelobt. Hier stellvertretend Frau Melchior von der Bundesagentur.
Dankeschön, ich mache es ganz kurz. Mir ist es wichtig, als Vertreterin einer Bundesbehörde nochmal wirklich deutlich zu machen, dass es Kompetenzzentrum was ganz Besonderes ist und dass wir auch zu keinem Zeitpunkt mit dem Gedanken gespielt haben, uns hier strukturell zurückzuziehen. Im Gegenteil, uns wirklich gerne auch an der Weiterentwicklung beteiligen, weil wir einfach sehen, die Struktur ist so, dass für alles, was jetzt kommen mag, wir dadurch.
Sehr gut, vielen Dank.
Nun, die Expertise einer Bundesbehörde ist das eine, die Zerstörungslust eines reaktionären Bundesministers das andere. Im Übrigen werden alle Erfolge allerdings auch durch die schwarz-roten Kurswechsel inklusive der Koalitionsfreigabe für Massenentlassung zur Kompensation von Strategiefehlern der Konzernetagen auch konterkuriert.
Bis vor kurzem waren wir in der glücklichen Lage, dass unser Drittmittel geförderten Angebot zur Arbeitsmarktintegration ein fast flächendeckendes Netz gespannt haben, indem es ein frauenspezifisches Angebot, ein männerspezifisches Angebot und ein übergreifendes gibt für Personen mit Qualifikationen. Jetzt haben wir dann natürlich neben dem frauenspezifischen Angebot, deren Lücke ja zuletzt entstanden ist, eine weitere Lücke aus Personen, die jetzt im Asyl-GLG ist. Einerseits keine komplette Lücke, denn natürlich die aktuelle Arbeit übernimmt ja diesen Part und wird den Part selbstverständlich auch sehr gut übernehmen. Die Lücke entsteht nur dann, dass das Angebot ja jetzt freiwillig ist. Die Personen, die zu BAA gehen werden, werden selbstverständlich eine sehr gute Beratung auch bekommen. Die Lücke entsteht allerdings bei den Personen, die sich nicht aktiv darum bemühen.
Auch der Schwerpunkt auf die Vermittlung von Inhilfstätigkeiten begründet natürlich auch die steigende Erwerbslosigkeit 2025, wie Frau Melcher von der Bundesagentur Freiburg dies speziell auch angesichts der Grafiken zur Entwicklung der Zuwanderungsarbeitslosigkeit im Jahre 25 begründete.
Zu sagen, und zwar der Anstieg ist damit zu erklären, dass einfach generell die Arbeitslosigkeit gestiegen ist in dem Zeitraum und dass natürlich dort auch die Gruppe der Drittstaatler, was das Thema Arbeitslosigkeit anbelangt, darin dann proportional vertreten ist. Es ist unter anderem damit zu erklären, dass einfach auch das Angebot auf dem Arbeitsmarkt, also die Stellenmeldungen sind aktuell wirklich auf einem sehr, sehr moderaten Niveau für unseren Agenturbezirk, das heißt die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes ist gerade nicht so groß und das trifft natürlich schon auch häufig Menschen, deren Qualifikationsniveau nicht ganz so hoch ist, weil das erste Thema ist dann immer Zeitarbeit und das in der Produktion, wenn die Auftragsbücher eben nicht voll sind, dass die Menschen sind, die zuerst gehen müssen.
So oder so, die gewollten und kalkulierten Schäden der Dobrindt-Politik in ihren reaktionären Folgen für den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung wird sicherlich Freiburg kaum kompensieren können. Auch bei bestem Willen nicht.
Individuelle Hilfen für Jugendliche und Familien steigen um knapp 9 Millionen Euro. Es war ausnahmsweise eine sehr intensive Debatte im Kinder- und Jugendhilfeausschuss am 5. März, weshalb im Jahr 2025 insgesamt das Budget auf 102 Millionen angestiegen ist und wohl nicht absinken wird. Dabei gibt es, wie die Gesamttabelle, die ihr auf rdl.de findet, ausweist, durchaus unterschiedliche Tendenzen. Der kräftigste Anstieg besteht erkennbar mit 60% Gesamtanteil bei den individuellen Hilfen für Kinder und Jugendliche und ihre Familien. Von Frau Völkel, Leiterin des Amts für Kinder, Jugend und Familie, kurz AKI, wie folgt beschrieben.
Was hier, glaube ich, deutlich hervorzuheben ist, wenn man diese Produktgruppe anschaut, sehen Sie im Grunde genommen bloß drei Posten, aber hinter diesen drei Posten stehen natürlich sehr, sehr viel mehr Paragraphen. Wir haben hier eben eine Überschreitung von 8,96 Millionen und hier verbergen sich halt relativ viele Unterstützungsangebote, die darauf ausgerichtet sind, eben die Entwicklung und das Wohl von jungen Menschen sowie deren Familien zu stützen, damit sie einfach einen Einblick bekommen, was dahinter steckt. Wir haben hier zum Beispiel die ganzen Hilfen zur Erziehung, also die 27 fortfolgende, zum Beispiel Erziehungsbeistandschaften, soziale Gruppenarbeit, Familienhilfe und so weiter. Hier haben wir die größte Abweichung und zwar 4,58 Millionen. Gründe sind hier zum einen, dass wir eine hohe Nachzahlung aufgrund rückwirkend angepasster Entgeltvereinbarungen haben und wir haben Fallzahlen bei einzelnen Hilfearten, die über den Erwartungen liegen. Wir haben die Eingliederungshilfe hier auch, das sind die ganzen 35a-Maßnahmen, also hier haben wir eine Überschreitung von 1,02 Millionen. Gründe sind hier vor allem in den Schulbegleitungen zu sehen, die einfach immer weiter ansteigen und die Inanspruchnahme von ambulant-therapeutischen Maßnahmen, wo wir auch eine Überschreitung haben und was sich hier in dieser Produktgruppe auch findet, ist zum Beispiel die Hilfe für junge Volljährige. Auch hier haben wir eine Überschreitung von 1,2 Millionen. Wir haben ja einfach höhere Aufwendungen für die Heimerziehung.
Die Aussichten, die dabei von sowohl der Amtsleiterin wie der Bürgermeisterin beschrieben wurden, scheinen wegen des Aufwuchses, den die Kommunen und Kreise meist ohne Ersatz tragen müssen, eher düster.
Das ist oft so ein Versuch und Irrtum, wie wir diese jungen Menschen begleiten. Dieses Phänomen hat auch andere Jugendämter. Okay, die Reise hin. Ja, ich glaube, es wird weiter steigen tatsächlich, wobei wir auch mit den freien Trägern in sehr, sehr gutem Austausch sind, wo wir uns eigentlich alle auch einig sind, es muss ja irgendwann auch wieder einen Stopp geben. Ja? Wir haben vor kurzem auch darüber diskutiert, diese ganze extreme Spezialisierung von Hilfen, ist das eigentlich noch zielführend oder ist das eigentlich das, was uns auch irgendwo ein Bein stellt? Ja? Also ich merke, dass auf Landesebene, bundesweit im Endeffekt sehr viel Bewegung drin ist, um verschiedene Ansätze auch wieder ein bisschen zu hinterfragen und zu schauen, wie man das Ganze wieder ja, auf ein Maß einstampfen kann, das auch irgendwie wieder vertritt.
Ich möchte es gerne auch noch aus meiner Sicht ergänzen. Also auch, ich diskutiere das regelmäßig in meinen Gremien, beim KVJS, beim Landesjugendamt ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und zwar nicht nur, weil die Kosten aus dem Ruder laufen in allen Städten und Kreisen, sondern eben auch, und das hat Frau Völkel auch so gesagt, weil das System nicht funktioniert. Also man könnte ja sagen, wir geben da viel Geld rein und alle sind glücklich, weil wir haben ein super funktionierendes System und das ist es uns wert. Jeder Euro für Kinder und Jugendliche ist hier gut angelegt. Aber so ist die Situation ja nicht, sondern wir haben uns ein System geschaffen, wo eigentlich alle irgendwie unzufrieden sind. Die Schulen sind unzufrieden, wenn in einer Klasse 6 Schulbegleitungen noch als Erwachsene mit da drin sitzen. Die Kinder können, sind dann auch nicht so, reagieren nicht so darauf auf die Maßnahmen, wie wir uns das wünschen würden, weil dann würde das ja irgendwie vielleicht anders sein. Also da ist, die Familien sind trotzdem noch in so einer schwierigen Situation. Also irgendwas ist da nicht gut. Und daher ist es wichtig, dass wir uns das auf allen Ebenen, auch mit Hilfe der Fachexpertise, die da mitarbeiten muss, dass das System auf den Prüfstand gestellt wird. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Da warten wir auch auf die Impulse von der Bundesebene, die dringend notwendig sind, die jetzt.
Wie allerdings die wachsend notwendige Kita-Frühförderung oder die Assistenzen eingeschränkt werden sollten, dürfte eher hochgradig strittig werden. Das Beispiel der Ansatz 2025 unterschrittenen Kita-Ausgaben, die den Gesamtbudgetausgaben auch schon vor den Sparmaßnahmen im Nachmittag im Vorschulbereich reduzierten, stießen verschiedentlich auf Befremden. Frau Breit, eine Sachkundige, und Frau Söhne von der SPD stellvertretend.
Ich wollte noch mal kurz den Aspekt bei den Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege aufgreifen und den Elternbeiträgen und eher noch mal, das ist noch, ich fände es wünschenswert, wenn es noch mal diskutiert wird, ob die Grundidee der frühen Antragstellung als sozusagen den Beitrag relativ hoch zu setzen und dann sehr vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, es zu reduzieren, ob das wirklich die richtige Herangehensweise ist und ob das die richtigen Menschen erreicht oder ob nicht ein grundsätzlich etwas niedrigerer Beitrag und dafür eine spätere Ermäßigungsschwelle einzuführen, also ob das nicht der Anlass sein kann, vielleicht lese ich die Zahlen aber völlig falsch, dann dann nicht, aber es deutet ja schon.
Und dass wir da so eine Unterscheidung haben, ist, glaube ich, echt ein Problem, dem wir uns widmen müssen, dass man irgendwie nochmal über das Verfahren eben spricht, eben wie können Eltern und Familien das beantragen, wo hapert es da, also irgendwie müssen wir uns dem, glaube ich, nochmal gesondert widmen, weil das wirklich einfach nicht.
Angesichts des Fahren von Offenburger oder Freiburger Modellen im Kita-Bereich war die Beschreibung aus dem AKI nicht zwangsläufig überzeugend.
Gefühlt in eine Blackbox gezwängt, weil wir die Wohngeldreform zwischendurch hatten und der Wohngeldbezug gleichbedeutend ist mit einer Übernahme des Elternbeitrages. Ich habe den Begriff des Wohngeldes heute schon gehört hier. Man ist in der ersten Annahme irgendwo zwischen 2,5 und einer Verdreifachung der Wohngeldbezieher ausgegangen. Und das war für uns zumindest mal kalkulatorisch der Grund, davon auszugehen, dass wir eher keine Reduktion haben. Und tatsächlich ist es nicht so eingetreten. Da mag so ein Phänomen hinter dran stecken, dass man tatsächlich die Eltern es vielleicht nicht wissen. Oder der ein oder andere, der natürlich über diese, ich glaube, der damalige Bundeskanzler hat es als Wohngeld-Wumms bezeichnet. Da gab es natürlich eine deutliche Anpassung der maßgeblichen Einkommensgrenze nach oben. Und auch das Wohngeld, das im Einzelfall ausgekehrt wird, hat sich deutlich erhöht. Der ein oder andere empfand sich vielleicht aus dieser Situation heraus gar nicht wirklich in der Not, diesen Kindergartenbeitrag noch anfordern zu müssen. In unserem Alltagserleben ist tatsächlich so, dass die Kindergärten eigentlich ganz gut darauf hinweisen, welche Möglichkeiten es gibt und da auch immer hilfreich wieder unterstützen, wenn es irgendwelche Probleme bei der Antragstellung gibt. Also das ist so unser Alltagserleben. Da kommen öfters mal gebündelt Anträge dann aus der Kita oder vom Träger selbst zu uns rüber. Es hat sich jetzt herauskristallisiert, dass trotz dieser, ich sage jetzt mal, eigentlich eher eingetretenen Vergünstigung sich das hier nicht 1:1 abgebildet hat. Und das schafft uns an der Stelle tatsächlich ein Stück weit den Vorteil, dass wir da die Mittel nicht in dem Umfang gebraucht haben, wo wir an einer anderen Stelle überschritten haben. In der Kindertagespflegestelle.
wie die Verwaltung den Rat bei der Stadtbeleuchtung am Nasenring führt. Ein Kommentar.
Seit dem 1. März 2026 ist ein Vertrag der Stadt Freiburg mit der Badenova Netze GmbH in Kraft, der dieser die Stadtbeleuchtung auf weitere 15 Jahre, also 2040, garantiert. Nichts davon gehört? Tja, da geht es euch wahrscheinlich genauso wie den Freiburger Räten. Diese erfuhren erstmalig, schriftlich, selbstverständlich nicht öffentlich, im Bauausschuss am 5. März, dies aus einer Drucksache G26042. Diese Drucksache trägt das Datum 4. März 26, also 3 Tage nach Rechtswirksamkeit des Vertrages. So springt also der Oberbürgermeister und sein ab 1. April 26 erster Bürgermeister mit den Rätinnen der Stadt um und diese schweigen bisher dazu kommod. In der Vorlage werden die vermeintlichen Vorzüge des Vertrages bis Ende 2040 benannt. So soll die laufenden jährlichen anfänglichen Vertragskosten um 300.000 Euro unter dem Mittel der Jahre 2023 bis 2025 liegen, nämlich bei 1,2 Millionen Euro. Zugleich wird aber von der Stadt vertraglich zugesichert, dass bis inklusive 2028 jährlich 2 Millionen Euro für Investitionen fließen, die dann allerdings andere Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt fehlen werden. Ab 2029 sind dann weitere 200.000 Euro jährlich für Investives bei der Badenova zu zahlen. So gesehen beläuft sich das Vertragsvolumen, das dem Rat nicht vorgelegt wurde, auf schlappe 23,68 Millionen Euro. Kaum also ein Geschäft der gewöhnlichen Verwaltung ausgebbar, oder? Naja, vom Selbstlob der Verwaltung abgesehen, Zitat, sowohl bei der preislichen Kriterien als auch bei den Konzepten wurden hohe Punktzahlen erreicht, stinkt das ganze Verfahren buchstäblich zum Himmel. Ein beschränktes Teilhabeverfahren wurde zwar im Europäischen Amtsblatt im August bekannt gemacht, aber weder wurde der Rat über die Kriterien für das Auswahlverfahren noch über die Bewertung der Angebote ansatzweise informiert. Zitat wiederum aus der Vorlage. Ausschreibungsverfahren erfolgte im Rahmen eines zweistufigen Verhandlungsverfahrens. Hierbei konnten die zugelassenen Bewerberinnen zunächst ein indikatives und nach Verhandlung ein verbindliches Angebot abgeben. Es haben mehrere Bieterinnen am Vergabeverfahren teilgenommen. Auf Grundlage der indikativen Erstangebote wurden Bietergespräche im August 2025 durchgeführt. Nach intensiver Bieterkommunikation haben die Bieterinnen finale Angebote zum Submissionstermin am 24. November 2025 abgegeben. Zitat Ende. Wunder, oh Wunder, mit folgendem Ergebnis. Zitat. Im Zuge der Auswertung hat sich das Angebot der Badenova Netze GmbH als das wirtschaftlichste erwiesen, sowohl bei den preislichen Kriterien als auch bei den Konzepten wurden hohe Punktzahlen erreicht. Weder im Dezember 25 noch im Januar oder Februar 26 fand also der Oberbürgermeister Martin Horn eine Möglichkeit, über diese hohe Punktzahl oder warum dies das wirtschaftlichste Angebot war, bitte denn für wen, auch nur zu informieren. Geschweige denn die Stadtgesellschaft, die zum Beispiel längst eine LED-Beleuchtung der Radwege in Richtung Thuniberg aus dem Klimaschutzfonds will. Der Social-Media-Kompetenzkandidat, der alle seine Eröffnungszeremonien, die der Rat ihm auch mit Beschlüssen gegen seine eigenen Politikvorschläge auch jetzt gerade noch ermöglicht, betreibt erkennbar eine pure Hinterzimmerpolitik. Wohlbekomm's, meint Michael.
Und mit diesem Kommentar des Kollegen Michael endet das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 16. März 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.